Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend. Ich habe mich unheimlich gefreut, hier anzukommen, denn das ist meine alte Heimat. Ich bin ein Jahr hier in die alte Propstei in die Bezirksschule gegangen, vorher in Lüggeren, und habe hier ganz viele Erinnerungen. Das Thema heute so, vielleicht noch ein bisschen etwas zu meiner Person. Also, wie gesagt, ich bin im Aargau aufgewachsen, habe die Schule besucht im Aargau, habe dann Medizin studiert, Psychiatrie gemacht, bin 5 Jahre in Amerika gewesen und im 80 zurückgekommen in die Schweiz, wieder in den Kanton Aargau. Und habe dann fast 20 Jahre im sozialpsychiatrischen Dienst, später externen psychiatrischen Dienst, geschafft als leitende Ärztin. Ich habe, wie gesagt, Familientherapie gelernt und ich habe mich immer für Familie interessiert. Ich habe Weiterbildungen gemacht für Lehrer, für Fachleute aus dem Gesundheitsbereich. Und Prävention ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und werde jetzt dann bald zum 5. Mal Großmutter. Also in dem Sinn bin ich wieder in einer Wandlungsphase. Das Thema Pubertät ist ein ganz wichtiges Thema während der Pubertät. Man sagt auch Ablösungsphase und Ablösungskonflikt. Da laufen viele Sachen zwischen Eltern und Kindern. Und als Psychiaterin sage ich, da ist die grösste Möglichkeit, dass man Fehlentwicklungen machen kann. Ich wollte ihnen aber natürlich nicht Angst machen, sondern ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte ihnen helfen, dass sie munter und selbstsicher in die Pubertätsphase von ihren Kindern hineingehen. In der Pubertät verlieren die Eltern ihre Rolle. Die Lehrer, die können sie behalten. Also, das macht ein bisschen Nebengeräusch. Und ich sage extra, man sagt ja auch, die Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Die Pubertät ist, wenn die Eltern vom Sockel gestoßen werden. Und die Eltern müssen neue Rollen nehmen. Vorher haben sie Kinder können erziehen, in der Pubertät geht das nicht mehr. Und ich sage hier, in der Pubertät dürfen wir die Kinder nicht mehr erziehen, man darf nur noch Beziehung pflegen. Das heisst, man muss sich mit den Kindern auseinandersetzen. Man muss auch nicht alles machen lassen, wie Sie ein bisschen erzählt haben vorher. Man muss sich mit den Kindern auseinandersetzen. Aber es ist nicht wichtig, dass man immer gewöhnt in dieser Auseinandersetzung. Es ist wichtig, dass man sich auseinandersetzt, dass man standhaft ist und dass man ehrlich ist und authentisch ist. Die Lehrer wechseln ihre Rolle nicht so sehr, aber sie müssen trotzdem lernen, mit den pubertären Kindern umzugehen. Das heisst, sie müssen eine grosse Standfestigkeit haben, eine grosse Reissfestigkeit. Sie dürfen nicht so schnell beleidigt werden. Denn wenn sie beleidigt sind, dann merkt das Kind. Entweder nimmt es dann nicht mehr ernst, der Lehrer oder die Lehrerin. Oder es fängt an, von Mitleid haben mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin. Und im Augenblick, wo man Mitleid hat mit seinem Umfeld, dann kann man seine eigene Persönlichkeit nicht entwickeln. Dann unterdrückt man die. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Jetzt thematisiere ich als erstes die Ablösung von den Eltern, von ihrer Erziehungsrolle, die wechselt hin zu einer Auseinandersetzungsrolle. Da ist die Auseinandersetzung natürlich auch unterschiedlich. Der Vater setzt sich anders mit den Kindern auseinander als die Mutter. Der Vater hat andere Bereiche. Und wenn man zwischen Vater und Mutter unterscheidet, dann macht man immer die wichtige Unterscheidung. Die Mutter gibt unkonditionale Liebe, das macht sie oft auch noch in der Pubertät. Das heisst, sie bietet noch das Hotel Mama an, macht alles Mögliche. Der Vater gibt eher konditionale Liebe, das heisst, ich erwarte von dir das und das. Und wenn du dich nicht an das haltest, dann bin ich nicht zufrieden, respektive dann rede ich vielleicht auch nicht mit dir. Oder dann mache ich mit dir nicht einen speziellen Ausflug oder man gibt kein Geld oder lauter solche Sachen.
Entschuldigung, was ist
denn jetzt leislig? Ist es leislig? Ja, ist gut, dass Sie sagen.
Gestellt, aber vielleicht nehmen Sie das Mikrofon so weiter.
Es hat immer gerauscht.
Weil Sie es vielleicht zu hoch haben. Wir probieren es nochmal so. Ist es Ihnen noch bequem? So?
Ja, ja. Ist es jetzt... Also ich stelle es nochmal lauter. Es hat immer so geruscht. Wir haben da ein bisschen
nebengegeben.
Ist es jetzt besser? Und sonst meldet sie sich wieder. Ja? Kommen Sie führen? Wunderbar. Machen wir eine Umstrukturierung. Schön. Also, ich rede extra vom Rollenverlust von den Eltern. Das heisst, sie verlieren ihre Beschützerrolle und sie müssen eher in eine Auseinandersetzungsrolle hineingehen. Also, sie müssen das Gegenüber sein für den Jugendlichen, damit er sich an einem kann üben, auch Krallenwetzen natürlich, auch ärgern, das gehört alles dazu. Es braucht eine gewisse Standfestigkeit dann vom Jugendlichen. Man hat immer noch ein Problem. Für die Eltern ist das oft eine plötzliche Erkenntnis, dass sie das Kind loslassen müssen. Es ist nicht nur der Jugendliche, der sich was ablösen, sondern die Eltern müssen sich auch. Geht es so? Dann können wir nur ich sehr kommen. Okay. Ich muss mich daran gewöhnen.
Haben Sie probiert, das mal mehr dafür zu setzen, dass Sie nicht auf die gleiche Höhe sind?
Aha, okay.
Probieren.
Ich
weiß nicht, ob es nützt.
Der Techniker.
Dass Sie hier sind.
Technische Problem, ich bin auch nicht so begabt.
Sie müssen eigentlich hinter der Wand sein.
Mit dem Hinteren. Aha. Ist jetzt besser? Ja, jetzt ist weniger weggekommen. Danke vielmals. Wir haben sie gebraucht. Zum Glück sind sie
vorgekommen.
Ich sage jetzt
nichts. Also, wir müssen das einfach ausprobieren. Möchtest du so?
Probieren wir. Ja, jetzt ist es besser. Also ich sage, für die Eltern ist es oft eine Erkenntnis, dass sie das Kind loslassen müssen. Also ja, dass sie eine andere Rolle haben. Sie verlieren die ganz intime Beziehung. Das Kind hat mehr Geheimnis, macht Türen zu, etc. etc. Und von dort her ist das für die Eltern gar nicht so einfach. Also sie verlieren ihre Kontrolle über das Kind. Sie können nicht mehr nach dem Beschützerinstinkt funktionieren, sondern sie müssen das Risiko eingehen, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Und das ist enorm wichtig, denn ich habe dann alle die in der Psychiatrie, der Erwachsenenpsychiatrie, die die Auseinandersetzungsphase nicht gut haben können machen. Und wie gesagt, da können alle möglichen Störungen auftreten. Die plötzliche Erkenntnis, dass man das Kind nicht mehr schützen kann vor dieser bösen Welt, ist schwieriger für Eltern, die eher ängstlich sind und die ganz viel Beschützerinstinkt haben. Es ist ein bisschen einfacher für Eltern, die eher selbstsicher sind. Die können die Kinder ausprobieren lassen, die müssen nicht ständig Arme ausbreiten. Und häufig ist der Beschützerinstinkt bei den Frauen, also bei den Müttern, stärker als bei den Vätern. Aber es kann auch umgekehrt sein. Und wenn das Kind dann negative Erfahrungen macht, dann tut es einem natürlich weh, dass das Kind jetzt da irgendwo reingelaufen ist. Und man möchte es eigentlich vor dem Schmerz schützen. Aber der Schmerz und die widerwärtigen Erfahrungen sind etwas Wichtiges zum Erwachsenwerden, zum Lernen in dieser Welt können zu existieren. Eltern, wie gesagt, die eher ängstlich sind, die wollen das Kind noch lange beschützen. Dann kommen auch dazu Eltern, die sehr streng selber erzogen worden sind und die das Kind sehr streng sozialisieren nach ihrer Fasson. Die probieren sich natürlich dann auch immer noch durchzusetzen und sind enttäuscht und haben das Gefühl, sie haben verloren, wenn das Kind nicht immer gehorcht. Und da muss ich den Eltern dann immer sagen, es macht nichts, wenn das Kind nicht immer folgt. Es darf auch gegen sie vorgehen, das gehört dazu. Und wenn sie nur 50% gewöhnt von diesen Machtkämpfen, ist schon gut. Vielleicht ist es manchmal auch weniger. Und dann sage ich auch zum Trost für den Eltern, wenn sie nicht gewöhnen im Machtkampf, haben sie etwas da für das Selbstwertgefühl des Kindes. Denn es möchte sich ja auch mal stark fühlen. Wenn sie aber allzu viel gewinnen im Machtkampf, Kinder, und sie immer verlieren und dann depressiv werden, dann löst das beim Kind Schuldgefühl aus. Und das bringt es auch wieder nicht. Also von dort her, sie müssen schon standhaft sein, sich auseinandersetzen, aber das Ziel ist nicht zu gewinnen. Das Ziel ist die Auseinandersetzung. Also man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel. Also wenn man sich miteinander auseinandersetzt. Jetzt habe ich vergessen zu fragen, ob ich Hochdeutsch muss reden. Verstehen alle Schweizerdeutsch? Ist okay? Darf ich so weiterfahren? Und sonst fragen Sie mich. Gut. Ängstliche Eltern, wie gesagt, die haben noch mehr und die verhindern dann die Ablösung. Und die Kinder, die verhindert werden in der Ablösung, die müssen dann die nachholen. Und ich habe dann solche Jammis in der Therapie und muss sich dann mit denen auseinandersetzen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, recht anstrengend. Und es ist natürlich besser, wenn sich Kinder mit den lieblichen Eltern auseinandersetzen können, als mit einer künstlichen Bezugsperson wie eine Ärztin oder ein Arzt. Wenn das Kind rechtzeitig losgelassen wird, also wenn die Eltern loslassen können, wenn sie nicht ängstlich sind, dann macht das Kind einen normalen Weg. Es entwickelt langsam seine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Wertvorstellungen. Und auch wenn die am Anfang sehr extrem sind und man denkt, also nein, das ist unmöglich, was der denkt, oder auch macht, mit der Zeit kommen sie oft wieder zurück zu dem, was sie gelernt haben, was sie gesehen haben in der, im Elternhaus. Und so habe ich mal einer jüdischen Mutter gesagt, sie müssen nicht Angst haben, alles, was sie da sagen, Ritual und Wertvorstellungen, die ihnen wichtig sind, in 5 Jahren, wird das Kind das sehr gut erinnern und vielleicht folgt es dann denen besser, als sie denken. Die Mutter hat das nicht geglaubt, aber 5 Jahre später ist sie wieder mal zu mir gekommen und hat gesagt, sie haben recht gehabt. Ich habe es dort nicht geglaubt, aber es hat gestimmt. Und die Wertvorstellungen, die sie ihren Kindern weitergeben wollen, die werden besser aufgenommen, wenn sie es nicht den Hals abstopfen, sondern nur mit Selbstsicherheit vertreten und dann rubeln. Wenn sie den Halt abstopfen, dann tun sie bei den Pubertierenden nur Widerstand erwecken. Und dann lernen die nichts anderes als Widerstand, aber sie lernen nicht, was sie eigentlich selber wollen und was sie selber brauchen. Also von dort her ist es wichtig, dass man seine Sache vertritt, aber nicht mit einem Löffel füttert, nicht zu viel Druck aufsetzt, nicht emotionalen Druck aufsetzt, denn dann kann es oft eskalieren. Also wichtig ist, dass sie zu sich stehen, zu ihren Sachen stehen, aber nicht, dass sie erwarten, dass das Kind sofort Ja sagt und gerade übernimmt. Meistens kommt das so mit einer kleinen Verzögerung, dass die Jugendlichen dann das übernehmen. Wenn Eltern in dem Sinn sich können auseinandersetzen, loslassen, dann geht das Kind seinen normalen Weg, entwickelt seine Persönlichkeit, wählt seinen Beruf und Partnerschaft etc. und geht ins Erwachsenenleben. Jetzt gibt es unterschiedliche Kinder. Vom Temperament her gibt es unterschiedliche Kinder und es gibt heftigere Kinder, die mehr pubertieren und andere, die es einem immer noch brav machen wollen, also einem alles recht machen wollen. Und von dort her sage ich, man muss eine artgerechte Erziehung verwenden oder Auseinandersetzung. Das heisst, eine persönlichkeitsgerechte Auseinandersetzung, eine temperamentgerechte Auseinandersetzung mit einem Kind anstreben. Wenn das Kind sehr rebellisch, sehr temperamentvoll ist, dann darf man nicht zu eng sein, dann muss man in der 5 Grad sein lassen und sich auf einige wichtige Prinzipien konzentrieren. Wenn das Kind sehr sensibel ist, dann muss man eher aufpassen, dass man ja nicht mit Emotionen das Kind probiert, zum Gehorsam zu bringen. Mädchen machen das oft, aber es gibt auch Buben. Dann schädigt man wieder ihre Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn man zu restriktiv ist, bei einem sehr temperamentvollen, explorativen Kind, dann schränkt man es ein und dann kann es wieder eine Störung geben. Wenn man zu larsch ist bei einem Kind, das eigentlich Auseinandersetzung möchte, dann muss es Grenzen testen und stößt niemand an. Und dann kommt das auch nicht so gut raus. Und dann, wenn es gar keine Grenzen hat, um sich auseinandersetzen oder gar keine Festigkeit in den Eltern, dann passiert es dann oft, dass sie weitergehen und dann kommt dann der Vater Staat rein, wo sich dann mit diesen Kindern muss auseinandersetzen. Die Kinder handeln, also die Eltern handeln nach Beschützerinstinkt und die Kinder handeln nach Autonomieinstinkt. Und der Autonomieinstinkt, der strebt raus, der will Freiheit, ich will mir nichts sagen. Aber gleichzeitig, wenn man dann irgendwo in eine Schwierigkeit hineinläuft, wird man trotzdem, dass einem die Eltern noch helfen. Ich mache zwar, was ich will, aber du musst das machen, was ich will, wenn ich Schwierigkeiten habe. Und solche Geschichten gibt es, und die bekomme ich dann in der Psychiatrie, dass Eltern immer noch Übergriff machen auf das Kind und ihm sagen, was man machen muss. Das Kind aber auch Übergriff auf die Eltern macht, wenn es in Schwierigkeiten kommt. Und dann wird das Kind nicht richtig autonom, nicht richtig erwachsen. Und die Eltern können nie recht loslassen und sich nie sicher fühlen, dass das Kind jetzt seinen Weg macht. Also in dem Sinn ist wichtig, dass man sich, dass man klare Meinung sagt, dass man sich aber gerade als Mutter nicht zu sehr als Hotel Mama verwenden lässt, denn dann kann das Kind gar keine Autonomie und Eigenverantwortung lernen. Probleme, die auftreten in der Pubertät, sind Drogen ausprobieren. Ich habe mein Buch, das ich vor Jahren mal geschrieben habe, über Drogensucht. Also in der Ablösungsphase probieren Kinder alles Mögliche zu experimentieren. Und wenn Eltern dann sehr ängstlich sind und das verbieten und es klappt nicht, dann können sie mit dem Kind in einen Teufelskreis hineinkommen und dann ist das sehr schwierig. Drogensucht kann entstehen, Borderline-Störung, alle Persönlichkeitsstörungen können sich entwickeln während der Pubertät, wenn die Konfliktphase nicht gut läuft. Selbstverletzungen. Mädchen reagieren dann oft mit Selbstverletzungen. Also sehr temperamentvolle jugendliche Mädchen, die zu sehr eingeschränkt werden, die haben unheimliche Emotionen. Und wenn sie diesen Emotionen nicht Herr werden, wenn sie die nicht ausleben dürfen, dann fügen sie sich Schmerz zu, um über den Schmerz dann von diesen Emotionen oben runterzukommen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Delinquenz gibt es, Essstörungen. Alle möglichen Störungen können sich entwickeln in der Pubertät, wenn die Pubertät nicht gut läuft. Die krankhaften, selbstzerstörerischen Verhaltensweisen, die treten meistens auf, also so habe ich das beobachtet, wenn das Umfeld nicht temperamentsgerecht mit dem speziellen Kind umgeht. Und es kann in einer Familie mehrere Kinder haben und jedes Kind braucht ein bisschen einen anderen Umgang. Es ist nicht so, dass man mit allen Kindern muss und kann gleich umgehen. Und ich würde das auch sagen in Bezug auf die Schule. Und wenn dann in der Schule die Kinder sagen, warum lassen sie dem das durch, warum kommt der keine Strafe, oder ja, warum wird er nicht kritisiert, dann kehre ich an mich um und sage, sei doch froh, also die es können und die darum keine Strafe bekommen. Die sich richtig verhalten, ihr könnt das schon, der kann das noch nicht. Der braucht ein bisschen länger zum Lernen. Also die eigentlich schon gut sozialisiert sind, die sind weiter voran. Also dass man auch den Kindern zeigt, auch als Lehrer, man darf unterschiedlich umgehen mit den Menschen. Und heutzutage ist eine unglaubliche Normierungstendenz im Gang. Wir erleben das im Gesundheitswesen, ich erlebe es im Schulsystem. Und gleichzeitig leben wir einen riesigen Individualismus und erlauben dann doch unseren verschiedenen Jugendlichen nicht den Individualismus. Und ich sage da jedem Lehrer, er darf die Kinder unterschiedlich behandeln, er hat das Recht. Ich sage auch jeder Mutter, sie darf das machen. Und sie darf die Behandlung verwenden, wo sie findet, dass, und der Vater auch, wo für das Kind gut ist. Ich muss noch nicht normieren. Ich stelle zwar Regeln auf, aber Teil können die Regeln schneller lernen und andere weniger schnell. Und die, die es halt nicht so schnell lernen, denen muss man ein bisschen Zeit geben. Und da habe ich mal etwas erlebt im Zirkus Knie mit jungen Ross. Hat der Freddy Knie geschafft. Die haben alle sind nicht geritten worden, sondern sind frei gewesen. Dann hat er gesagt, Teilross sind ganz brav, die wollen alles richtig machen. Und andere Ross, die testen die Grenzen. Und jetzt schauen wir, wir probieren es nochmal, es ist irgendeine Übung, ist nicht gegangen. Wir probieren es nochmal und schauen, ob es das mal klappt. Und wenn es nicht klappt, dann üben wir es halt morgen Nachmittag wieder. Also, wir dürfen üben. Und es muss nicht alles gerade von vornherein klappen. Es muss nicht perfekt sein. Und als Beispiel bringe ich dann auch das Tennisspiel. Also jeder Tennisspieler hat 2 Anschläge und auch der beste Spieler schlägt manchmal ins Netz. Oder es ist nicht so gut getroffen und klappt nicht. Und sie dürfen zum Teil auch mehr Anfänge haben. Wenn alles immer nur übrig bleibt und die Regeln nicht durchgesetzt werden kann, dann muss man sich überlegen, ob vielleicht die Regel nicht ganz passend ist für das Kind. Oder die Art und Weise, wenn ich die Regel durchsetze, nicht geschickt ist. Also dann muss man bei sich über die Bücher gehen und schauen, wie könnte ich es vielleicht anders machen. Im Augenblick, wo die Pubertät schief läuft, da rate ich allen Erziehern, in der früheren Hilfe holen und sich Unterstützung holen. Denn die Pubertät ist eine ganz wichtige Phase, wo eben alles Mögliche schieflaufen kann. Aber es ist gleichzeitig auch eine sehr flexible Phase, wo man noch ganz viel steuern kann und wo man oft mit wenig Eingriff sehr viel erreichen kann. Wenn die Pubertät einmal schiefgelaufen ist und wenn ein Kind erwachsen ist und ein erwachsener Mensch dann Störungen hat, dann braucht es länger, um die Fehlentwicklungen zu korrigieren. In der Pubertät ist viel einfacher. Es ist anstrengend für die Eltern und auch für die Lehrer, aber es lohnt sich dort, sorgfältig umzugehen, geschickt umzugehen und sich Hilfe zu holen, wenn man sich selber überfordert fühlt. Oft, und das geht den Eltern und den Lehrern oft so, wenn man von dem Pubertierenden, der ganz viel Kraft hat, sich überfordert fühlt, dann hat man manchmal die Neigung zu strafen. Hat man die Neigung, zur Strafe zu greifen und je nachdem dann auch zu einer starken Strafe. Und ich habe mehrere Jahre auf der Aarburg, also in einem Erziehungsheim, konziliarisch geschafft als Psychiaterin. Und da sind wir immer wieder so reingelaufen mit diesen Jugendlichen, dass die Strafe überhaupt nicht mehr gebraucht haben, dass man einfach in einen reaktionslosen Zustand von dem Jugendlichen kommt. Es hat alles nur schlechter gemacht und dann hat man aufhören müssen und ganz neu wieder anfangen. Also verbeissen Sie sich nicht, wenn etwas nicht funktioniert, sondern holen Sie sich Hilfe und schauen es neu an. Vielleicht gibt es andere Methoden und vielleicht kommen Sie dann schneller zum Ziel. Jetzt schaue ich auf der anderen Seite. Das wären jetzt so Ablösungssachen von den Erwachsenen. Die Lehrer könnten mir dann vielleicht nachher noch Fragen stellen, dann ich habe es mehr auf die Eltern ausgerichtet. Die Ablösung vom Jugendlichen von den Eltern, die Ablösung vom pubertierenden Jugendlichen von den Eltern, ich könnte jetzt sagen, auch vom Lehrer. Denn die Lehrer werden oft ja geliebt von den Schülern. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, dann sind sie froh, dass sie endlich los haben. Und ich bin an der 20-jährigen Bezirksschule, am 20-jährigen Bezirksschultreffen hier in Klinnau gewesen. Und einer von meinen Schulkollegen hat gesagt, er hat das Trauma, das er hatte, das sein damaliger Bezirksschullehrer, den ich auch hatte, bis zum heutigen Tag nicht verarbeitet. Also so bleibt man am Lehrer hängen, wenn er einem etwas zuführt. Und manchmal gehe ich dann so weit, sogar mit dem Schulkollegen habe ich es nicht gemacht. Also wenn jemand mit mir in Therapie ist, dass ich dann sage, schreib doch dem Lehrer noch einen Brief oder schreiben Sie dem Lehrer noch einen Brief oder wenn er noch lebt, redet Sie sogar. Und ich meine, ich habe mal jemanden gehabt, die hat dann den sehr alten Lehrer mal angetroffen und hat dann noch etwas gesagt. Und das wäre eine sogenannte Gegenüberstellung und Traumaauflösung. Häufig geht das nicht, die meisten getrauen sich auch nicht. Aber die Lehrer sind oft sogar froh, ach, ich habe das gar nicht gemerkt, das war mir gar nicht bewusst gewesen. Und von dort her tut es den meisten auch leid. Es gibt auch solche, die sich Kinder dann verteidigen und sagen, das war immer ein Schwieriger gewesen. Ja, da muss man halt ein bisschen schauen, wie die Situation ist. Jetzt die Rolle der pubertierenden Jugendlichen. die müssen sich nach ihrem Autonomieinstinkt verhalten, also die müssen ihrem Autonomieinstinkt folgen. Sie müssen Grenzen überschreiten. Sie müssen Traditionen brechen. Sie sind schließlich die nächste Generation. Und wenn wir alle immer gleich weitermachen würden wie unsere Eltern, wären wir heute noch bei den Höhlenbewohnern. Also es ist so, dass die neue Generation ein neues Leben hat und auch neue Sachen muss ausprobieren. Und unsere heutige Zeit ist einerweg in der Schnelllebung, also da kommen viele neue Sachen. Und manchmal hat die Jugend ein bisschen überfordert mit all diesen neuen Sachen. Sie müssen den Eltern lernen zu widersprechen. Sie müssen vielleicht sogar frech sein. Und wenn sich Eltern beklagen über ihre freche oder ihre freche jugendliche Tochter, dann sage ich, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn sich ihr Kind getraut, frech zu sein, dann heisst das, es sieht sie als stark an, als fähig, das entgegenzunehmen. Frech sein heisst, eigene Kraft haben, Mut haben, ja, für sich einzustehen. Gleichzeitig brauchen die Jugendlichen aber auch noch immer Rückenstütze. Und da sage ich, da verwende ich das Wort Welpenschutz. Also die Jugendlichen sind frech zu den Eltern, aber die Eltern dürfen nicht haargenau gleich zurückbeissen. Ja. Und wenn sie das haargenau gleich zurückbeissen oder zurückellbögeln, dann kann das zu viel sein für den Jugendlichen oder die Jugendlichen und das ist nicht gut. Und wenn sie zuschaut bei einer Hundemutter, die Kleine hat, wo sie zwickt und macht und zerrt, dann schüttelt sie sich nur ein bisschen so, aber sie beißt nie mit ihren festen Zähnen zurück und der Kleine hat natürlich noch Milchzähne, also das Jugendliche. Und in dem Sinn sage ich, die Jugendlichen haben noch Anrecht auf Welpenschutz und auch wenn sie sehr extrem beißen, böse Sachen sagen, darf man nicht genau gleich zurückbeissen. Auch wenn es einmal mich reizt, und man ist einmal sehr gereizt, jetzt gebe ich es dir zurück. Von dort her ist es wichtig, dass sich die Eltern und auch Lehrer vor Augen halten. Es ist immer noch ein Jugendlicher, und auch wenn der sehr frech ist und ungezogen, ich darf nicht genau gleich zurückhauen. Sie brauchen aber ein Gegenüber, das eine eigene Meinung hat. Und zur Zeit von Summerhill, also so die anti-autoritäre Erziehung, ist zum Teil auch falsch verstanden worden. Ich weiß nicht, ob es der Neil so gemeint hat. Man ist dort ein bisschen hin zur demokratischen Erziehung gekommen, finde ich an sich in Ordnung. Was aber nicht heisst, dass man keine Meinung mehr haben darf und dass man nicht Nein sagen zu Sachen. Also Jugendliche, gerade solche, die sehr temperamentvoll sind, die brauchen auch ein Gegenüber, mit dem sie fighten können, also mit dem sie sich auseinandersetzen können. Und wenn dann die Grenzen alle viel zu weich sind und zu wattig sind, dann kann der Jugendliche oder die Jugendliche ihre Krallen nicht richtig wetzen oder ja, kann ihre Kräfte nicht messen und dann sind sie unglücklich. Und wie gesagt, dann gehen sie auch darüber aus. Die Jugendlichen fühlen sich dann orientierungslos, wenn kein klares Gegenüber ist. Jetzt wichtig ist, das Gegenüber, das man da den Jugendlichen stellt, soll nicht missionierend sein. Also man darf nicht wollen überzeugen, man muss nur überzeugt sein. Und so mache ich dann auch das Wortspiel. Sie dürfen überzeugt sein, sie dürfen überzeugt darstellen, überzeugt für ihre Wertvorstellungen anstehen, aber sie dürfen nicht die Jugendlichen werden überzeugen. Dann missionieren sie und dann lernt der Jugendliche oder die Jugendliche lernt dann nur Widerstand gegen sie machen. Und das ist schon nicht das, was wir bis ins Erwachsenenalter brauchen. Jugendliche, also Pubertierende, brauchen aber auch Freiräume und in unserer stark regulierten Gesellschaft, und die Schweiz ist ganz speziell, gut in dem. Als ich von Amerika zurückgekommen bin, hatte ich das Gefühl, die Schweizer seien ein Volk von Erziehern. überall, wo ich irgendetwas gemacht habe, ist es falsch gewesen. Also, durch das funktioniert unsere Gesellschaft auch so gut. Aber Jugendliche brauchen gewisse Freiräume, dass sie Fehler machen können, dass sie vielleicht die Nase ein bisschen anschlagen können und dass sie aus diesen Fehlern dann wieder lernen dürfen. Also dort hier braucht es Freiräume, auch wieder je nach Temperament. Wenn es sehr explorative Jugendliche sind, dann brauchen sie mehr Freiräume. Wenn sie sehr angepasst sind, vielleicht gerade brauchen die dann auch Freiräume, dass sie überhaupt lernen, ein bisschen andere Sachen zu machen. Wenn man Kinder zu sehr in Watte packt, dann werden sie nicht widerstandsfähig. Und da sagt man ja bei Zimmerpflanzen, vielleicht ist es da, Zimmerpflanzen, da sagt man, man muss sie einmal anlängen und ein bisschen stören, damit sie stärker werden. Also in dem Sinn muss man die Jugendlichen auch in die Welt rauslassen, dass sie können üben, gegen Widerstand ankämpfen. Wie gesagt, Jugendliche haben unterschiedliche Persönlichkeiten und in dem Sinn muss man sie auch persönlichkeitsspezifisch freilassen oder unterstützen. Und man kann nicht für alle die gleiche Methode verwenden. Bei sehr sensiblen Jugendlichen, die merken, was man von ihnen will, und die machen dann auch so Sachen, dass sie sich den Wunsch vom Vater oder von der Mutter anpassen und, oder vielleicht auch dem Lehrer, sodass sie gar nicht recht wissen, wer sie eigentlich selber sind. Und ich habe so Leute, also mit 50 dann, die eigentlich immer das gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat, was man von ihnen erwartet hat. Und ich muss ihnen dann helfen, herauszufinden, wer bin eigentlich ich, was will ich. Und dann dürfen sie dann noch ihre Persönlichkeit entwickeln. Und von dort her ist es wichtig, dass man daran denkt, dass man den Jugendlichen während der Persönlichkeitsentwicklungsphase den Freiraum lässt, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und nicht nur angepasst sind. Eine der allergrössten Aufgaben in der Pubertät ist, dass man zu Gang kommt mit seinen eigenen Emotionen. Also man sagt ja in der Pubertät himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Man liest dann die Leiden des jungen Werther oder Lenz von Büchner und solche Geschichten, wo Dichter beschreiben, wie das läuft mit den Emotionen. Und heutzutage in der Psychiatrie, wo es zu viele Psychopharmaka gibt, werden dann oft Psychopharmaka eingesetzt. Und häufig hört man dann schon von den Eltern, dass sie sagen, ich glaube, mein Sohn ist depressiv, braucht er nicht ein Medikament, oder meine Tochter ist depressiv, braucht sie nicht etwas. Ich gehöre zu den Psychiatern, die sagen, und ich sage es jetzt stark, es ist ein Kunstfehler. Manchmal sage ich sogar, es ist kriminell, da muss ich aufpassen. Wenn man so Jugendliche während sie Persönlichkeit entwickeln, schon Psychopharmaka gibt, dann bekommen sie das Gefühl, ich kann meine Gefühle nicht selber steuern. Die müssen über Chemie gesteuert werden. Also ich bin quasi ein Krüppel ohne Medikament und sie halten sich dann an diesen Medikament. Viele steuern ihre Emotionen dann auch mit Drogen steuern. Also man raucht ein bisschen Haschisch, dann ist man so ein bisschen gleichgültiger, dann sind einem die Eltern ein bisschen wurscht. Und dann kann man das besser handhaben. Und an sich ist es gleich, ob es illegale Drogen sind. Jetzt wollen sie sogar schon Versuche machen. Also der Berse will in Bern und Genf und weiß ich nicht wo, Neustadt, glaube ich, wollen sie Versuche machen, dass man das Haschisch freigibt, damit die Jugendlichen dürfen Haschisch konsumieren, damit sie dann eher zu den Drogenberatungsstellen gehen und sich Hilfe holen. Was für mich ein absoluter Irrsinn ist. Also, finde ich gar keine gute Idee. Ich habe nicht das Problem, an die Jugendlichen anzukommen, auch wenn das Haschisch verboten ist. Ich muss auch nicht moralisieren mit ihnen, aber ich sage ihnen einfach, wie es ist. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, Haschisch ist schizophrenogen, habe ich in meinem Büchlein auch geschrieben. Damals hat man das noch nicht geglaubt. Heute ist es bewiesen, ungefähr 30% der Psychotiker, also der jungen Schizophrenen, sind über Haschisch schizophren geworden. Es hat immer noch viele andere Faktoren, aber Haschisch ist nicht harmlos. Was nicht heisst, dass man muss fürchterlich Angst davor haben, aber ja, es wird oft verharmlost. Und von dort her finde ich das an sich gar keine gute Idee, wenn man das freigibt und dann experimentiert damit. Was ich aber sagen will, und das gilt für die legalen Medikamente und für die Drogen, in der Pubertät muss man lernen, mit seinen Gefühlen umzugehen. Man muss lernen, die selber regulieren. Das ist eine der wichtigen Aufgaben. Und da gibt es natürlich auch wieder Jugendliche, die sehr starke Emotionen haben, die mehr Mühe haben, das zu lernen, die auch stark über das Zeug rausschiessen. Und da muss dann das Umfeld ein bisschen toleranter sein. Denn wenn man die dann einengt, dann wird es eben in der selbstzerstörerisch. Und das ist natürlich eine Teil, was ich will. Aber ich will sie auch nicht über Antidepressiva so ein bisschen einengen. Ich will, dass sie ihre natürliche Persönlichkeit dürfen entwickeln. Und je temperamentvoller sie sind, umso anstrengender ist es natürlich dann sowohl für die Lehrer wie auch für die Eltern. Jetzt sage ich noch ein paar Regeln. Also ganz wichtige Regeln für die Eltern in der Pubertätsphase, zum Teil auch anwendbar für die Lehrer, ist, und ich sage es wieder, ich wiederhole es wieder, man darf nicht mehr erziehen, man darf nur noch Beziehung pflegen. Man muss sich standhaft auseinandersetzen. Aber wenn man mal nicht mehr mag, dann lieber nicht erziehen, sondern abbrechen und sagen, ich mag jetzt nicht mehr. Mir ist zu viel, wir reden dann morgen wieder darüber. Ich wollte unterbrechen. Also, Jugendliche haben unheimlich viel Energie, sie sind zäh, sie haben fest am Konflikt. Und sie haben, glaube ich, gesagt, sie wollen immer das letzte Wort haben, das wollen sie. Dann kann man es dann auch lassen. Dann muss man nicht noch selber das letzte Wort aufsetzen, sondern man darf wirklich sagen, aus meiner Sicht bringt jetzt die Auseinandersetzung nichts mehr, ich muss sie vertagen. Das ist etwas, was man auch lernen muss in einer Partnerschaft, dass man Probleme auch vertagen kann. Man muss nicht gerade sofort eine Lösung haben und wenn man merkt, man läuft ein bisschen in eine falsche Richtung, darf man es unterbrechen. Und da hat jeder Erzieher das Recht, das zu machen und Kinder verstehen das auch. Vielleicht findet sie dann, jetzt haben sie ihn besiegt, aber dann hat sie etwas zum Selbstwert von dem Jugendlichen da. Und das ist ja auch nicht so schlecht. Vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen und Teil kommen dann alles zurück und sagen, ich bin, glaube ich, ein bisschen sehr schwierig gewesen, es tut mir leid. Das ist auch gut. Also der Mensch hat immer beides in sich, er will dominieren, aber der Mensch hat ganz natürlicherweise auch einen sozialen Instinkt in sich, will zusammenarbeiten und will nicht bösartig sein, auch nicht zu seinen Erziehungspersonen. Dann weiter, wenn Sie sich mit den Jugendlichen auseinandersetzen, ist wichtig, dass Sie einen klaren Standpunkt haben, aber eben, wie gesagt, nicht missionieren, nicht wollen den Hals abstopfen, nicht wollen überzeugen, sondern selber überzeugt sein. Die Wertvorstellungen möglichst klar darlegen, aber nicht zu fest anreichern mit, wenn du das nicht machst, dann passiert das und dann wird mal nie etwas von dir. Du findest nie eine Stelle, du findest nie einen Mann oder nie eine Frau, etc. etc. Also nicht drohen mit der Zukunft. Denn wir wollen ja diesen Jugendlichen ihre Zukunft nicht vermiesen und eine negative Zukunft verwenden, um den Jugendlichen auf den rechten Weg zu bringen, ist eine schlechte Idee. Wenn man geschieden ist, dann sagt man vielleicht, und man hat Krach gehabt mit dem Kindsvater, sagt man, du bist wie dein Vater. Oder wenn man der Vater ist, sagt, du bist wie deine Mutter. Und das ist natürlich auch etwas ganz Schlimmes, was man machen kann. Man macht das zum Teil auch, wenn man nicht geschieden ist und verwendet dann den Partner und all die Eigenschaften, die man nicht gerne hat am Partner, du bist wie der. Und das ist natürlich auch nicht sehr gut. Von der Formulierung her muss man aufpassen, dass man keinen Befehl mehr durchgibt. du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, mach das. Und da zitiere ich dann immer den Jasper Juhl, der sagt, ich will. Und gerade letztens habe ich ihrer Mutter gesagt, sie darf nicht sagen, musst du noch das und das und das machen, sondern ich möchte gerne, dass du Pflanzen gießt, ich möchte gerne, dass du Geschirrspülmaschine ausräumst oder was auch immer und dann aufhören. Und nicht noch irgendetwas hinten drin, denn sonst ist das und so und jenes, sondern eine klare Absichtserklärung, was man möchte. Und dann wird ich immer gefragt, und wenn er es dann nicht macht? Und dann muss ich wieder schauen, wie die Situation war. Vielleicht habe ich die Aufmerksamkeit nicht gehabt. Und da verwende ich auch etwas aus der Hunderziehung. Wenn man einen Hund erzieht, muss man zuerst seinen Appell haben. Also man muss schauen, dass man seine Aufmerksamkeit hat. Und das Gleiche bei denen, also bei unseren Jugendlichen. Wenn die irgendwie beschäftigt sind am Computer oder so, man sagt noch irgendeinen Befehl. Ja, ja, ich mache es dann. Haben nichts gehört, alles vergessen. Und passiert nicht. Also nicht mehrere Sachen gleichzeitig, sondern ich möchte dir etwas sagen. Los ist, hörst und erst dann sagen. Das braucht ein bisschen mehr Zeit, aber man wird erfolgreicher. Also sie dürfen sagen, ich will, ich möchte, mir ist wichtig, ich erwarte, aber nicht Befehl. Befehl werden oft so. Der Lehrer darf natürlich Befehl geben. Das ist etwas anderes. Die Lehrer haben eine andere Situation. Also die Rollen des Lehrers sind ein bisschen anders. Ja, das wäre das. Wichtig ist auch, und da habe ich oft Probleme mit den Müttern, die sagen, machst noch schnell das, machst noch schnell das, machst noch schnell das. Also sie verwenden das Kind dann amix als Helfer. Und Mädchen und hilfreiche Buben, sensible Buben, die machen das alles. Aber man bloss ihnen immer den Hals ab. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie sagen, nein, ich mache doch nicht mehr, ich bin doch nicht mehr der Gang. Und da wäre es wichtig, dass man Regeln einführt. In meinem Haus möchte ich das. In meinem Haus, in meinem Haushalt möchte ich, dass es so läuft. Also Befehl umwandeln in Regeln, wo man auch aufhängen kann, wo man dann sehen kann, wo man wieder sagen kann, da Regel Nummer 1 oder die und die Regeln. Dann ist es nicht so ein persönlicher Affront, dass die Mutter dem Jugendlichen befiehlt, was sie machen muss. Dann ist es eher rührig für einen jungen Mann, je nachdem auch für eine junge, temperamentvolle Frau, wenn die Mutter befiehlt, was sie machen muss. Und dann muss man dagegen gehen. Hingegen, wenn es eine Regel ist, dann kann man die Regel sogenannt internalisieren und dann die befolgen. Dann kann man auch den anderen sagen, der hat sich jetzt nicht an die Regel gehalten. Ja, stimmt, also gut, was machen wir jetzt? Also, die Sachen, die man durchbringen will, eher in Regeln formulieren als in Befehl. Denn Befehl sind immer eine Demütigung für die Jugendlichen. Ich darf jetzt ein bisschen extrem sagen. Das habe ich eigentlich schon gesagt, die Jugendlichen müssen nicht unbedingt gehorchen. Man muss die Jugendlichen, man muss ihnen helfen, sich sozialisieren. Und sie müssen können Eigenverantwortung übernehmen. Und ich habe einen Mann begleitet, der 4 Kinder hatte, die alle in der Pubertät waren. Und das ist zugegangen wie im hölzernen Himmel. Und der ist immer verzweifelt und ist krank geworden und so. Hat dann emotionalen Druck aufgesetzt und ich habe ihm immer wieder gesagt, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Und mit der Zeit hat er das kapiert. Ich bin so wie, er hat keine Frau gehabt oder sich geschieden gehabt von dieser Frau. Und mit der Zeit ist dann das reingegangen. Und es haben wirklich alle Kinder dann auch von Eigenverantwortung übernommen, alle einen Beruf gelernt. Und die Jüngste, die drunter und drüber gegangen ist und frech war und wirklich gar nichts gemacht hat, die wird jetzt Bäckerin und steht am Morgen um 4 Uhr auf und alleine mit ihren Brüdern und schmeißt den Haushalt und es läuft gut. Also es ist so wichtig, dass wir unseren klaren Standpunkt beziehen, Vertrauen haben, dass die Kinder das schon lernen, vielleicht ein bisschen verzögern, aber dass man ihnen nicht ständig vorschwätzt, was sie machen müssen, und gerade verzweifelt, wenn es nicht sofort klappt. Also die Erzieher, sowohl die Lehrer wie auch die Eltern, müssen Vertrauen haben, auch in sich. Und im Kind die Eigenverantwortung übergeben, anhand von klaren Regeln. Aber es ist nicht so schlimm, wenn die Regeln ab und zu auch übertreten werden. In der Sprache heisst es ja auch, keine Regel ohne Ausnahme. Also Ausnahmen bestätigen eigentlich das Lebendige. Und ich vergleiche dann noch mit Gegenständen. Ein Gegenstand, der von einer Maschine gemacht ist, der sieht tot aus. Ein Gegenstand, der von Hand gemacht ist, der hat Fehler drin. Und das sieht lebendig aus. Und man geht sogar so weit, dass man heute, also man probiert eine künstliche Intelligenz herzustellen. Und damit die künstliche Intelligenz, also der Computer, kann lernen, baut man Fehler ein. Also sie dürfen fehlerhaft sein als Eltern, sie dürfen fehlerhaft sein als Lehrer. Wichtig ist, dass sie sich ernsthaft auseinandersetzen mit, in der Pubertät mit ihren Jugendlichen. Aber nicht, dass alles perfekt läuft. Und ich sage das ganz speziell in einer Zeit, wo so viel normiert wird und wo wir auch in der Medizin so einen Normierungsprozess unterworfen sind. Und ich wehre mich dann immer dagegen. Ich werde von der Krankenkasse schon normiert. Warum haben sie da kein Antidepressivum gegeben? Und ich muss mich dann wehren. Das war da nicht richtig. Aber die Evidence-Based Medicine, die sagt, bei diesen Symptomen muss man das und das geben. Und es gibt jetzt ein neues Buch von Guggenbühl, von Alain Guggenbühl. Ich zitiere es immer ein bisschen falsch, aber er sagt, man kann alles richtig machen, aber es ist nicht klug. Und das richtig machen ist nach der Statistik und nach den Regeln. Aber jedes Kind ist speziell, jede ältere Situation ist speziell. Und Klugheit kommt nicht aus der Normierung, sondern aus einem momentanen, persönlichen, authentische, eigenverantwortliche Auseinandersetzung mit diesen zum Teil schwierigen Jugendlichen. Vielleicht noch etwas zum Abschluss. Ich habe mich seit Jahren mit ADHS und ATS-Kindern beschäftigt. Ich habe das auch in einem Buch festgehalten und habe dann dort nur ADHS und Schizophrenie zusammengebracht. Man sagt, 80% von ADS- und ADHS-Kindern, Menschen mit ADHS, entwickeln eine zusätzliche psychiatrische Krankheit. Und ich sage, das ist eine Folgekrankheit. Psychiater sagen häufig noch, das ist eine Komorbidität. Also das trifft sich einfach zusammen. Aber ich beobachte das. Früher hat man gesagt, ADHS hat man gesagt, POS, das wächst sich aus, wenn man erwachsen wird. Stimmt nicht. Heutzutage weiss man, das ist eine Eigenschaft, die einem bleibt. Ich sage, eigentlich ist ADS und ADHS keine Diagnose, sondern es ist ein Persönlichkeitstyp, der genetisch vererbt wird. Aber der Persönlichkeitstyp ist etwas schwieriger zum Erziehen. Ein bisschen schwieriger manchmal, ja. Ein bisschen bedeutend schwieriger. Aber man lernt auch viel aneinander. Und von dort her ist es ganz speziell wichtig, dass man mit denen sorgfältig umgeht, damit nicht Folgekrankheiten daraus entstehen. Und wenn 80% Folgekrankheiten daraus entstehen, das ist ein höherer Prozentsatz. Und da sage ich, da könnte man eigentlich einiges verhindern, wenn man das in der Pubertät oder auch schon früher geschickter würde machen. Und da sage ich dann, wenn man mit diesen ADHS- und ADS-Kindern persönlichkeitsgerecht, artgerecht, wenn ich von der Tierwelt umgehen will, hat man wahrscheinlich weniger Schädigungen. Es gibt auch ein Buch von Margit Stamm, Erziehung endlos. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es ist im gleichen Verlag rausgekommen wie mein Buch. Und die sagt, 20% der jungen Menschen gehen uns verloren in der Schule, weil man sie irgendwie nicht richtig anpackt. Ich sage jetzt halt wieder, nicht persönlichkeits-, nicht temperamentsgerecht mit ihnen umgeht. Und das ist sehr schade. Denn wir haben nicht mehr so viele Kinder. Und darum, viele Familien haben wenig Kinder, viele haben wenig Familien viele Kinder gehabt. Und von dort her ist es wichtig, dass wir gut schauen zu unseren Kindern und dass uns möglichst keine verloren gehen. auch nicht in der Schule. Ja, das wären also so ein bisschen meine Ausführungen. Und jetzt gibt es eine Pause. Sie dürfen sich hier auch bedienen mit Getränk. Sie werden gefragt nach Fragen. Die tun wir dann hier aufhängen an der Pinnwand. Aber Sie dürfen selbstverständlich auch noch spontan Fragen stellen, die ich dann nachher probiere zu beantworten. Ist das okay?